Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Jetzt geht's weiter mit mir und Amberville.
Tom Krähe warf das Strickzeug auf den Beifahrersitz und drehte den Zündschlüssel um. Das kleine Auto hustete und der Motor lief mit einem Surren an. Ohne einen Blick über die Schulter oder ein warnendes Blinken fuhr TomTom aus der Parklücke, krallte seinen Fuß fest um das Gaspedal und drückte es durch. Die verschiedenen Volga-Modelle fuhren alle ungefähr gleich schnell, auch wenn der GTI besser als die anderen beschleunigte, und bald hatte Krähe die Situation unter Kontrolle. Der rote Pickup hielt sich, im Unterschied zu den meisten anderen Autos, an die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Södra Avenue. TomTom war ein guter Fahrer. Mehrere Jahre bevor er in der Abteilung für Nähzubehör im Grand Divino gelandet war, hatte er einen der riesigen Busse der Stadt gefahren. Die Linie 3 von Rossdal in Lensheim nach Parc Lémot in Tourcoing. Er war an den Stadtverkehr gewöhnt, versiert hinter dem Lenkrad. Ohne den roten Pickup aus den Augen zu lassen, fand er das Walkie-Talkie unter dem Strickzeug auf dem Beifahrersitz, nahm den Apparat, hob ihn an den Schnabel und drückte auf den schwarzen Knopf.
»Habe Kontakt!« sagte er, wie sie verabredet hatten.
Er ließ den Knopf los, wartete auf eine Antwort und als keine kam, drückte er den Knopf erneut.
»Fahre in südlicher Richtung«, sagte er.
Als er den schwarzen Knopf diesmal losließ, wurde es sehr lebendig im Lautsprecher des Walkie-Talkie. Drei Tiere schrien, jedes auf seine Weise, Gratulationen und Ermahnungen, gute Ratschläge und Warnungen. Der rote Pickup bog von der Hauptstraße ab und fuhr nach Amberville. TomTom stellte das Walkie-Talkie ab, legte es auf den Beifahrersitz und konzentrierte sich ganz und gar auf das Fahren. In den kleineren Straßen war es nicht mehr so leicht, dem Pickup zu folgen, ohne selbst entdeckt zu werden. Amberville zählte nicht zu den Stadtteilen, die TomTom Krähe besonders gut kannte. Aufgewachsen in Lensheim hatte er zwar viele Jahre im Monokowski gearbeitet, aber zu der Zeit hatte er das Casino kaum verlassen. Und wenn das Personal einmal feiern gegangen war, hatten sie Clubs in Tourcoing gewählt, um nicht den eigenen Gästen zu begegnen. Unmittelbar nach der Abfahrt von der Södra Avenue bog der Pickup links in eine Straße ein, deren cremige weiße Leuchten nicht einmal die Nacht verdecken konnten. Da TomTom nicht genau wusste, wo er sich befand, wollte er es nicht darauf ankommen lassen. Und trotz der Gefahr, entdeckt zu werden, folgte er dem Pickup so schnell er konnte. Doch als er um die Ecke bog, lag vor ihm eine leere Querstraße mit Wohnhäusern. Erik fuhr so schnell er konnte.
»TomTom«, rief er ins Walkie-Talkie. »Position!«
Der Apparat blieb stumm. Erik fuhr etwas langsamer. Er war auf dem Weg zum Goldenen Stern, dem Rondell, wo die vier Avenuen zusammenliefen.
»Ihr müsst helfen«,
bat er Schlange und Gazelle über das Walkie-Talkie.
»Wir treffen uns in 10 Minuten am Ausgangspunkt. Kommen!«
Ausgangspunkt war die gewaltige Treppe zur Sagrada Bastante an der östlichen Zacke des Sterns und genau 10 Minuten später fuhren Sam und Schlange vor. Der Stern war nachts erleuchtet und das goldene Rondell und sein kleiner Park in der Mitte blitzten und glänzten in der Dunkelheit ringsum sogar noch stärker als am Tag.
»Man muss nur auf einen einzigen Knopf drücken«,
zischte Schlange und kroch einige Treppenstufen hinauf, um in gleicher Höhe mit den anderen zu sein.
»Nicht mal das kapiert die dämliche Krähe.«
»Alter, es ist doch sinnlos, ausgerechnet jetzt sauer zu sein«,
sagte Sam, der TomTom sofort verteidigte. Erik fuchtelte mit den Tatzen, um dem Geplänkel ein Ende zu bereiten.
»Wir müssen methodischer vorgehen«, sagte er. »Ich schaffe es nicht allein. Wenn ich verschiedene Straßen von Osten nach Westen durchkämme und ihr die Straßen von Norden nach Süden abgrast, müssen wir ihn schließlich finden.«
»Liebling, es gibt nichts, was dafür spricht, dass er noch in Amberville ist«,
stellte Sam lakonisch fest.
»Das ist doch das Problem mit Idioten«,
zischte Schlange.
»Die sind begriffsstutzig.«
»Krähe hat den Pickup gesehen«, erinnerte Bär ihn. »Wir müssen versuchen, ihn zu finden. Welche Alternative haben wir? Hier rumstehen und quasseln?« Es waren drei skeptische Kumpane, die sich vom Stern aus in ihren Autos auf den Weg machten, um auf der Jagd nach dem roten Pickup Amberville wie Maulwürfe zu durchkreuzen. TomTom Krähe war sicher, dass die Chauffeure ihn längst entdeckt hatten. Mit jedem Kilometer, den er ihnen folgte, wunderte er sich mehr, dass sie nicht anhielten und ihm den Weg versperrten. Er konnte sich nicht erinnern, jemals so viel Angst gehabt zu haben. Wenn die Chauffeure einen stoppten, war es aus mit einem. Nachdem er den Pickup in Amberville verloren hatte, war er planlos durch die angrenzenden Viertel gekurvt. Alle Häuser sahen gleich aus. Die Dächer waren mit schwarzen Mosaikziegeln gedeckt und zu den Haustüren führten kleine Treppen hinauf. Er bog nach links und nach rechts und wieder nach links ab. Auch die Nuancen von Blau und Grün waren in der Dunkelheit nicht zu unterscheiden. Und dann, nachdem er ein weiteres Mal nach rechts abgebogen war, stand der rote Pickup plötzlich vor ihm. Und zum ersten Mal erblickte TomTom einen leibhaftigen Chauffeur. Er trug einen grauschwarzen Mantel, der seinen Körper vollkommen verbarg. Das Gesicht wurde von einer großen Kapuze verdeckt. Vorsichtig führte er einen älteren Papagei aus einem der Häuser. Als sie die unterste Treppenstufe erreichten, fiel Laternenlicht auf ihn und TomTom konnte erkennen, dass der Chauffeur jedenfalls ein Stofftier war. Es war ein Wolf. Vielleicht wirkte der Wolf nicht besonders angsteinflößend, aber die Umstände sorgten dafür, dass Krähe ein eisiger Schauder des Entsetzens über den Rücken lief. Der Chauffeur und der alte Papagei stiegen in den Pickup, der sofort anfuhr und TomTom, der während dieser schicksalsträchtigen Sekunden immer noch nicht gebremst hatte, fuhr weiter hinter ihnen her. Wie in Trance folgte er dem roten Pickup auf der Södra Avenue und weiter zur Stadt hinaus. TomTom war noch nie außerhalb der Stadtgrenze gewesen. Er schaltete die Scheinwerfer ab und fuhr im Dunkeln. Die roten Rücklichter des Pickup vor ihm waren nun das Einzige, was er sah. Sie fuhren tiefer und tiefer in die dichten Wälder hinein. Hunderte, vielleicht Tausende von Bäumen waren in der Finsternis beiderseits der schmalen Landstraße zu ahnen. Eine halbe Stunde später erreichten sie ein enormes Gebäude, das aussah wie ein Hangar. Schwarz und verlassen stand es mitten im Nichts. Dort hielt der Pickup an. TomTom trat die Bremse bis aufs Bodenblech durch, ließ den Motor laufen und sah, wie die Tür zum Beifahrersitz des Pickup geöffnet wurde und der alte Papagei ausstieg. Rasch und in einem Zug wendete der Chauffeur, um zurückzufahren. Die Landstraße war so schmal, dass kaum Platz für eine Begegnung war und Krähe wusste nicht, was er machen sollte. Sie durften ihn um keinen Preis entdecken. In Panik legte er den Rückwärtsgang ein, gab Gas und fuhr geradewegs in den Wald. Es war reiner Zufall, dass das kleine Auto haarscharf zwischen den Baumstämmen hindurchschrammte, statt sie zu rammen. Nur 10 Sekunden später fuhr der rote Pickup vorbei und TomTom wartete eine Minute, bevor er auf die Landstraße zurückkehrte und den sich entfernenden Rücklichtern in die Stadt folgte. Es interessierte ihn nicht, was die Chauffeure mit ausgedienten Tieren wie dem alten Papagei machten. Sein Auftrag bestand darin, herauszufinden, wo sich die Chauffeure selbst aufhielten. Und das war offenbar nicht im Wald. Sam und Schlange durchkämmten Amberville fast eine Stunde lang. Dann gaben sie auf.
»Krähe hat sich verirrt und sucht nun den Weg zurück«, sagte Schlange ins Walkie-Talkie. »Oder er denkt immer noch darüber nach, wie ein Walkie-Talkie funktioniert.«
»Wie dem auch sei«, antwortete Sam. »Ich fahre jetzt nach Hause und leg mich aufs Ohr, Alter.«
Schlange folgte ihm. Sie wendeten ihre Autos und fuhren zurück nach York. Aber so einfach wollte Erik nicht aufgeben. Unermüdlich fuhr er von Osten nach Westen und von Westen nach Osten durch die dunklen Straßen. Wie tief dieser Stadtteil auch schlief, so war es doch reiner Zufall, dass niemand die Polizei rief. Eigentlich müsste es Misstrauen erwecken, dasselbe Auto in den grauen Stunden der Nacht hin- und herfahren zu sehen. Schließlich knisterte es im Walkie-Talkie. Erik trat vor Schreck auf die Bremse.
»Hallo? Kommen!« »Ich bin's«, ertönte TomToms Stimme. »Ich habe Kontakt! Kommen!«
»Herrgott«, dachte Erik. Es sind mehr als 2 Stunden vergangen, seit Krähe zuletzt von sich hören ließ.
»Wo? Kommen!« »In York? Kommen! Bin schon unterwegs!«
Erik bog an der nächsten Kreuzung nach Osten ab und raste durch die leeren Straßen. Er hatte wenig Zeit in seinem Leben mit Autofahren verbracht und war ein ungeübter Fahrer. Aber jedes Mal, wenn er sich hinter das Lenkrad setzte, empfand er eine kindliche Freude.
Adrenalin strömte in seinen Körper und von der Müdigkeit, die ihn vorher gequält hatte, spürte er nichts mehr.
»Passiere die Södra Avenue. Kommen!« teilte er TomTom mit.
Aber nur wenige Viertel weiter, im südlichen Jock, wuchs Eriks Frustration. Die geradlinigen, übersichtlichen Straßen in Amberville, wo die Autos so ordentlich entlang der Gehwege parkten, wichen einem wirren Labyrinth, in dem ihn Hindernisse dauernd zu Umwegen zwangen. Das Walkie-Talkie lag stumm auf dem Sitz neben ihm. Er wollte es nicht unnötig benutzen und war außerdem ganz sicher, dass Krähe ihm ohnehin nicht helfen konnte. TomTom kannte diese Gegend ja genauso wenig wie er. Erik setzte fluchend und schwitzend zurück und kehrte um, gab Gas und trat auf die Bremse. 10 Minuten später hatte er keine Ahnung mehr, wo er sich befand. Schließlich legten die Chauffeure TomTom doch herein. Nach einigem Hin und Her durch Jock verlor Krähe sie von Zeit zu Zeit aus den Augen. Weil er befürchtete, entdeckt zu werden, blieb er immer wieder ein Stück zurück, zögerte, bevor er um die nächste Straßenecke bog, und an der letzten Straßenecke zögerte er zu lange. Dann nahm er allen Mut zusammen, legte den ersten Gang ein und kam gerade noch zurecht, um den Pickup gegen die grau gesprenkelte Backsteinmauer eines Hauses fahren zu sehen. Aber der Pickup wurde nicht langsamer. Die Mauer öffnete sich und schloss sich so schnell wieder hinter ihm, dass TomTom einen Moment unsicher war, was er eigentlich gesehen hatte. Er trat auf die Bremse. Die Hauswand, ein kaschiertes Garagentor, war nicht besonders groß, 3 Stockwerke hoch, 10 Meter breit und zur Straße hin gab es keine Fenster. Das war nicht ungewöhnlich in Jock. Es gab auch keine Tür, aber TomTom nahm an, dass sie sich auf der Rückseite befand. An der Fassade hing ein unbeleuchtetes Neonschild. Hotel Esplanade.
»Sie sind in irgendeine verdammte Garage gefahren«, teilte er Erik über Walkie-Talkie mit. »Ich glaube, wir haben sie gefunden.« »Wo? Kommen!« sagte Erik. »Scheiße! Keine Ahnung! Aber ich überprüfe es!«
Erik fuhr an den Straßenrand und wartete ungeduldig, während es im Walkie-Talkie knisterte. Dann meldete sich Krähe wieder.
»Du wirst es verdammt nochmal nicht glauben!«
Seine Stimme klang erstaunt.
»Die halten sich nur einige Häuserblocks von uns entfernt auf!«
»Von uns entfernt?« fragte Erik dumm zurück.
»Ich glaube, man kann die Chauffeure von Sams Wohnung aus sehen«, sagte Krähe.
Teddybär 2.
Eines Abends wurde ich mit einem Ruck wach. Zu der Zeit ging ich auf die Oberstufe, in die 8. Klasse, und stand mit einer Tatze in der Kindheit und mit der anderen in der Pubertät. Nachts schlief ich tief und hatte auch guten Grund dazu. Mein Herz war rein. Erik und ich teilten uns noch immer unser Jugendzimmer unterm Dach. Die Treppe in die Diele hinunter führte am Schlafzimmer unserer Eltern vorbei. Sie war alt und knarrte und knackte. Ich glaubte, dass mich Schritte auf der Treppe geweckt hatten. Ganz benommen richtete ich mich auf den Ellbogen auf. Da sah ich es. Jemand stieg aus dem Fenster. Gegen den dunklen Nachthimmel, der schwach von den Sternen erhellt war, zeichnete sich eine Gestalt ab, die sich hinaushangelte. Mir entfuhr ein Seufzer der Verzweiflung, so laut, dass die Gestalt im Fenster in ihrer Bewegung erstarrte.
»Ich bin's nur«,
zischte Erik. Es dauerte einige Sekunden, ehe ich begriff, dass es mein Zwillingsbruder war, der sich im Fenster und nicht im Bett befand.
»Schlaf weiter«,
zischte er. Dann verschwand er.
»Er haut ab«, dachte ich. Das Wort »abhauen« zu benutzen war so selbstverständlich für mich, dass es mir nicht einmal auffiel.
Erik und ich hatten das Gefühlschaos der Pubertät erreicht. Wir wohnten mitten in unserer Kindheit zwischen zerlesenen Kinderbüchern, Modellflugzeugen und Fußbällen. Das Fenster zu öffnen und abzuhauen erschien ebenso feige wie verlockend. Die Abendbrise strich über meine Stirn und ließ unsere dünnen Vorhänge tanzen, und von irgendwoher nahm ich den schwachen Duft von gegrilltem Fleisch wahr. Ein Abgrund hatte sich zwischen meinem Zwillingsbruder und mir geöffnet. Das drückende Wissen, dass Erik auf Abwägen war, trug ich immer mit mir herum. Gelegentlich sprach ich mit Fadux Odenrik über verlorene Seelen. Wir hatten über verlorene Stofftiere gesprochen. Odenrik war ein Pinguin der Kirche und weigerte sich, die Hoffnung für jemanden aufzugeben.
Es gibt immer eine Erlösung,
sagte Odenrick.
Wer bereut, dem wird verziehen.
Ich hatte nichts zu bereuen, und mein Zwillingsbruder bat niemanden um Entschuldigung. Was mich wach hielt, war nicht so sehr die Frage, wohin Erik gegangen war, als vielmehr die Tatsache, dass in dieser Nacht etwas, vermutlich sehr viel, passierte. Ohne dass ich eine Ahnung davon hatte. Wie viele Treffen und Gespräche hatte er mir vorenthalten? War es schwer oder leicht gewesen? War sein zweites Leben, wie ich es schon nannte, auch dann irgendwie gegenwärtig, wenn wir etwas zusammen unternahmen? Unter meinen Augenlidern brannte die Scham, dass ich so dumm gewesen war, mich hinters Licht führen zu lassen. Das Laken wurde feucht vom Schweiß. Ich stellte mir vor, wie Erik die große Kulisse, die unsere gemeinsame Kindheit gewesen war, beiseite geschoben hatte, um zu zeigen, dass dahinter immer ein Abgrund von Einsamkeit gewesen war. Das sind große Worte, große Gefühle, aber sie reichen nicht aus, um zu beschreiben, was ich fühlte. In der Morgendämmerung kam er zurück. Ich musste eingedöst sein, denn ich wurde von schnellen Schritten auf den Mosaikziegeln geweckt. Im nächsten Augenblick steckte Erik eine Tatze durch das noch immer halboffene Fenster und wälzte sich über das Fensterbrett ins Zimmer. Es war faszinierend zu beobachten, wie lautlos er das machte, wie geübt. Es war, wie ich bereits argwöhnte, wohl nicht das erste Mal gewesen. Ich überschüttete ihn mit Empörung und setzte ihm mit einer derartigen Kanonade von Fragen zu, dass er sie nicht einmal alle hätte beantworten können, selbst wenn er es gewollt hätte. Ich weinte. Ich schüttelte ihn im Zorn und umarmte ihn aus Liebe. Nach einer Weile beruhigte ich mich so weit, dass ich ihn auf vernünftigere Art zur Rede stellen konnte. Wo war er gewesen? Er weigerte sich, es mir zu erzählen. Schließlich sagte er,
»Teddy, es ist das Beste für uns beide, wenn du es nicht weißt.«
Er sagte es mit Zärtlichkeit in der Stimme. Ich verstummte. Ich starrte ihn an. Er meinte zu wissen, was das Beste für mich war. Das war nicht einmal kränkend. Es war dumm. Ich sagte nichts mehr, beschloss jedoch, so bald wie möglich herauszufinden, was er trieb. In den folgenden Nächten lag ich daher wach und wartete, dass er aufstehen, sich anziehen und aus dem Fenster klettern würde. Aber es geschah nicht. Das war eine raffinierte Tortur. Zu wissen, dass etwas hinter meinem Rücken passierte, aber nicht zu wissen, was. Ich machte mir Sorgen um ihn. Ich war nicht der Einzige. Auch Fardux Odenrick machte sich Sorgen, wenngleich er es mir nicht sagte, oder jemand anders. In jenem Herbst hatten wir mit dem Konfirmandenunterricht begonnen. Dienstags gingen wir nach der Schule in das Gemeindehaus auf der Chapel Street und lernten von einem der Duchse in Amberville alles über Magnus, seine Engel und seine Taten. Donnerstags gingen wir in die Sagrada Bastante, wo Fardux Odenrick uns erwartete, um uns persönlich zu unterrichten. Wie sein Titel zu der Zeit lautete, weiß ich nicht mehr. Fardux wurde er erst einige Jahre später. Er war ein ausgezeichneter Konfirmationsdux. Er dramatisierte die Religion auf eine Art, dass es uns in seine Erzählungen hineinzog. Gleichzeitig war er vorsichtig und ließ uns immer Raum für Zweifel und Zaudern. Ich zweifelte. Und ich zauderte. Dass es einen allmächtigen Magnus gab, konnte ich akzeptieren. Mollys in Town war nicht aus dem leeren Nichts entstanden. Die Lieferanten, die die neu hergestellten Stofftiere brachten, und die Chauffeure, die sich um die Aufgebrauchten kümmerten, waren keine Handlanger des Zufalls. Aber schließlich ging es um den Glauben. Es ging um die Bereitschaft zu glauben. Dass Magnus den Reuigen vergab und sie ins Paradies einließ, versuchte Odenrick nicht zu beweisen. Die Religion war im Verhältnis zu ihren eigenen Thesen logisch. Nur in einem Punkt nicht. Wenn es um das Böse ging. Warum ließ der gute und allmächtige Magnus das Böse zu? Warum hatte er als Gegensatz zu sich Malit geschaffen? Eines Tages hob ich die Tatze und stellte diese Frage. Fardux Odenrick sah mich mit einem unergründlichen Blick an und stellte eine Gegenfrage.
Teddy, was ist das Böse?
Ich war auf dem besten Weg, dieselbe Antwort zu geben wie mein Zwillingsbruder vor einiger Zeit. Böse war, was wehtat. Wir, an die 20 Jungtiere, waren in einem der vielen Säle der Sagrada Bastantes versammelt. Über unseren Unterrichtsstunden ruhte eine feierliche und ernste Stimmung. Jede Äußerung forderte den Gruppendruck heraus. Das Böses wehtut, würde hier so kindisch klingen, dass ich stumm blieb. Ich wechselte einen Blick mit meinem Zwillingsbruder und sah, dass er sich genau wie ich an das Gespräch mit Odenrick erinnerte. Meine Frage blieb unbeantwortet, ebenso wie Odenricks Gegenfrage. Aber in den darauffolgenden Wochen grübelte ich intensiv über die Sache nach. Was war das Böse? Nachts lag ich wach und wartete. Eriks schwere, ruhige Atemzüge klangen mir wie Hohn, während ich angespannt dalag und nicht einschlafen konnte. Ich lauschte auf verdächtige Geräusche aus seinem Bett, aber ich hörte nichts anderes als das eine oder andere Auto, das auf der Straße vorbeifuhr. Die Zeit verging und ich konnte noch immer nicht schlafen. Aber es war nicht nur meine Sorge um Erik, die mich in jenen Herbstnächten wachhielt. Leider nicht. Nachdem wir einige Wochen in den Konfirmandenunterricht gegangen waren, geschah etwas Betrübliches. Als wir auf dem Weg in einen der Säle in der Sagrada Bastante waren, bat Fadux Odenrick, Erik nach dem Unterricht zu bleiben. Er tat es mit leiser, diskreter Stimme, aber ich konnte es deutlich hören. Eifersucht flammte in mir auf. Sie brannte, als hätte ich in eine Chilischote gebissen. An dem Tag fiel es mir schwer, dem Unterricht zu folgen. Als er zu Ende war, blieb Erik auf seiner Bank sitzen, während ich hinausgehen musste. Es war eine der schwersten Prüfungen meines bisherigen Lebens. Ich hielt mich noch eine Weile vor der Kathedrale auf, aber da Erik nicht kam, blieb mir keine andere Wahl, als allein nach Hause zu gehen. Er ließ eine ganze Stunde auf sich warten. Anfangs weigerte er sich zu erzählen, was Fadux Odenrick von ihm gewollt hatte. Dann kam es langsam aus ihm heraus. Es ging um eine Art Spezialunterricht, den einige der Konfirmanden bekommen sollten. Erik war einer von ihnen. Und die Eifersucht brannte mir fast ein Loch in den Magen. Nachts grübelte ich darüber nach, um was es in diesem Spezialunterricht gehen mochte. Warum war Erik auserwählt und nicht ich? Dann fiel es mir ein. Während ich schlaflos in meinem Bett lag, während ich darauf wartete, dass mein Zwillingsbruder erneut unsere Gemeinschaft verraten würde, indem er mich allein in der Kammer unserer Kindheit zurückließ, da fiel es mir ein. Nicht nur ich hatte gesehen, was in Erik schlummerte. Für Fadux Odenrick gab es keine verlorenen Seelen. Für Fadux Odenrick gab es nur verirrte Seelen. Was er Spezialunterricht nannte, war ein Versuch, Erik vor dem Bösen zu bewahren. Aber es war zu spät. Obwohl Erik nur wenige Meter von mir entfernt in seinem Bett atmete, wusste ich, dass es zu spät war. Leider hatte ich keinen Plan. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte, wenn er sich wieder durch das Fenster davonschlich. Als es schließlich passierte, einige Wochen nach dem ersten Mal, unternahm ich nichts. Den ganzen Herbst und Frühling über, während wir in den Konfirmandenunterricht gingen, verschwand Erik in regelmäßigen Abständen nachts durch das Fenster. Ich blieb im Bett liegen, handlungsunfähig. Ich vermutete, dass ich nichts tun konnte, um meinen Zwillingsbruder vor Malit und dem Bösen zu retten. Jedenfalls nichts, was nicht schon Fadux Odenrick versuchte, der es sicher besser machte. Ich erwache am Morgen und mein Kopf ist voller Traumfragmente. Es ist ein gespaltenes Gefühl. Aus angenehmen Träumen werde ich nachts wach. Ich vergesse sie in einem Bruchteil von Sekunden und schlafe wieder ein. Unangenehme Träume kommen gegen Morgen. Sie halten lange an. Die wirksamste Art, sie aufzulösen und verschwinden zu lassen, besteht darin, sich bewusst an sie zu erinnern. Wenn ich die Albträume vergessen habe, stehe ich auf, bereit für einen neuen Tag. Jeder Tag bringt neue Risiken. Abends, wenn ich die Nachttischlampe ausknipse, habe ich ein Gefühl von Triumph. Es gibt nichts, worauf ich stolz bin. Weder auf das Gefühl noch auf seine Entstehung. Am Tag, der gerade vergangen ist, habe ich Verlockungen widerstanden und Dämonen besiegt, weil ich schwere anstelle von leichten Entscheidungen traf. Was ist meine Belohnung dafür? Schlaf. Und wozu erwache ich am nächsten Tag? Zu neuen Kämpfen gegen Verlockungen und Dämonen. Angesichts dessen ist es nicht schwer, das gespaltene Gefühl zuzugeben. Mit Schamesröte gestehe ich, in Momenten der Schwäche gedacht zu haben, dass mit dem Tag, an dem mich die Chauffeure aus dem Lakestead-Haus abholen, der Kampf gegen das Böse zu Ende ist. Dann habe ich es geschafft.
Das Leben durch den Tod zu bewältigen ist, als wollte man der Versuchung, sich am Rücken zu kratzen, widerstehen, indem man sich die Tatze abhackt. Gut zu sein ist schwerer, als böse zu sein. Meine Geschichte ist die Geschichte eines Leidens. Um mir das Nachdenken über das Böse zu erleichtern, habe ich 3 Archetypen entwickelt. Sie sind nicht eigentlich böse. Diese 3 Charaktere enthalten alle Klischees des Bösen, die ich in meiner Umgebung wahrgenommen habe. In Zeitungen, in Büchern und bei Gesprächen mit Fadux Odenrick und anderen denkenden Individuen. Die Archetypen sind Symbole. Sie haben keine lebenden Stofftiere zum Vorbild. Ich habe gar nicht erst versucht, welche zu karikieren. An erster Stelle steht der Diktator. Er ist böse in der Theorie, niemals in der Praxis. Er ist intellektuell und wird von Eitelkeit und Eigennutz angetrieben. Der Diktator strebt nach Macht, manchmal sogar als Selbstzweck. Häufiger jedoch ist die Macht ein Mittel, um andere Ziele zu erreichen. Es kann sich darum handeln, den günstigsten Platz im Parkhaus bei der Arbeitsstelle zu ergattern oder das geheime Bankkonto bis an die Grenze zum Platzen zu füllen. Großes wie Kleines. Der Archetyp Diktator steckt in allzu vielen von uns. Es kann der Nachbar sein, der soeben zum Abteilungschef ernannt worden ist. Es kann unsere Bürgermeisterin sein, die für eine weitere Mandatsperiode kandidieren will. Ich sage nicht, dass es so ist. Es könnte so sein. Der Diktator kann sehr wohl sein ganzes Leben ohne eine einzige böse Absicht gelebt haben. Erst in zweiter oder dritter Linie resultieren seine Entscheidungen und Taten aus dem Bösen. Der Diktator ist der General in der Armee. Der Diktator ist der Theoretiker der Sekte. Der Diktator ist die Philosophie hinter den Ismen. Der Diktator ist der erste Stein im Dominospiel. Der Diktator ist der Ursprung, nicht die Absicht. Der Diktator senkt seinen Blick nie so tief, dass er seine selbstgerechten Pläne sähe oder Stellung zu den Konsequenzen beziehen müsste. Der zweite Archetyp, den ich definiert habe, ist der Sadist. Sadist ist ein Stofftier, das seelisch und intellektuell weiß, dass sein angestrebtes Ziel falsch ist. Trotzdem kann es nicht widerstehen. Die Taten eines Sadisten haben nur ein einziges Ziel. Er ist auf Befriedigung aus. Er lebt für sein Gefühl. Sadist kann der verbitterte Droschkenchauffeur sein, der sein verkorkstes Leben hervorhebt. Zum Beispiel, indem er ein Segeldiplom gut sichtbar neben dem Lenkrad platziert. Er möchte seinen Fahrgästen Schuldgefühle einimpfen. Sadisten waren die Folterer in Kriegen vergangener Zeiten. Aber die Absicht des Sadisten ist nicht böse. Selbst wenn er eine Gefühlsstörung hat, ist er geistig und seelisch genau wie du oder ich. Der dritte und letzte Archetyp ist einer, der am seltensten vorkommt. Trotzdem wird er häufig genannt und gefürchtet. Ich weiß warum. Der, den ich Psychopath nenne, wird von allen dreien als am bösesten empfunden. Nichts erschreckt uns so wie das, was wir nicht verstehen. Niemand weiß, was hinter dem Verhalten eines Psychopathen steckt. Es gibt Theorien, aber keine Antworten. Der Psychopath leidet an einem seelischen Defekt. Zeitweise kann er rational auftreten, aber es ist unmöglich vorauszusagen, wann und warum. Das eine Mal ist er voller Empathie, das nächste Mal völlig verschlossen. Er ist nicht berechenbar. Psychopathin ist eine liebe Großmutter, die heimlich Schmetterlinge fängt und sie dann umbringt. Psychopathin ist die Büroratte, die sich nachts selbst die Beine annagt. Psychopath ist der Massenmörder, über den wir in der Zeitung lesen und der uns in unseren Albträumen verfolgt. Auch der Psychopath ist nicht böse. Der Psychopath ist krank. Es dauerte seine Zeit, bis ich genügend Mut angesammelt hatte, um Erik zu folgen, als er aus dem Fenster stieg. Da hatten wir die Grundschule hinter uns, gingen aufs Gymnasium und waren 16 geworden. Ich überraschte sogar mich selbst. Genau wie in vielen Nächten zuvor hörte ich das Geraschel von Eriks Bettzeug und wurde wach. Das Wetter war schon nach Mitternacht. Erik schlich zum Fenster. Ich lag regungslos da und litt wie immer. Aber plötzlich war ein Mut in mir, den ich noch nie erlebt hatte. Ich weiß nicht, woher ich ihn nahm. Ich wartete, bis Erik draußen war und es still wurde, warf die Decke ab und zog meine Sachen an, die zusammengefaltet auf dem Schreibtischstuhl lagen. Dann kletterte ich durchs Fenster und hinaus aufs Dach. Es war nicht leicht, Erik zu folgen. Ich lief über die Dächer, die Amberville Schutz vor dem Regen boten. Die leichte Brise polierte den Himmel blank und schwarz. Der Mondschein spiegelte sich in den Tausenden von schwarz glänzenden Mosaikziegeln. Ich versuchte, so lautlos wie möglich zu laufen. Auf der anderen Seite der Vestra Avenue, über Ambervilles Dächer hinweg, sah ich die Lichter von Turquay. Einige der hochaufragenden Wolkenkratzer waren erleuchtet. Zusammen mit den Laternen unten auf der Straße war ihr Licht meine Rettung. In regelmäßigen Abständen sah ich Erik vor mir. Eine Bewegung hinter einem Schornstein, wenn er von einem Dach zum anderen sprang und sich das Licht der Straßenlaternen in seiner Gürtelschnalle spiegelte. Jedes Mal, wenn er verschwunden war, tauchte er nach einer Weile weiter und weiter entfernt auf. Schließlich verlor ich ihn ganz aus den Augen. Da waren wir gut 20 Minuten gelaufen und trotzdem schienen mir die Hochhäuser von Turquay noch genauso weit entfernt zu sein wie zuvor. Ich hatte keine Ahnung, wo ich mich befand, wusste nur, dass ich immer noch irgendwo in Amberville war. Ich lief trotzdem weiter. Der leichte Wind klang wie die Töne einer Panflöte. Manchmal hörte ich einen aufheulenden Automotor. Sonst war es still. Dann plötzlich ein Plong. Ich blieb stehen und spähte in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war, und entdeckte Erik unten auf einer roten Straße. Welche Farbe sie genau hatte, war in der Dunkelheit unmöglich zu erkennen. Erik verschwand hinter einer Straßenecke. Auf dem Gehweg lag die leere Limo-Dose, gegen die Erik aus Versehen getreten war. Ich kletterte vom Dach so schnell ich konnte. Es klingt einfach, war aber ein gefährliches Abenteuer. Endlich unten auf der Straße angekommen, rannte ich in die Richtung, in die Erik verschwunden war. Hinter der Straßenecke stieß ich auf eine Einbahnstraße. Kein Bruder, nur diese Straße. Vor mir eine 10 Meter hohe Backsteinmauer ohne Fenster oder Türen. Die Fassaden zu beiden Seiten waren auch fensterlos, bis auf einige Luken, die so hoch angebracht waren, dass Erik sie niemals hätte erreichen können. Oder? Auf der Straße stand ein großer Container. Vielleicht könnte man hinaufklettern und vom Rand aus mit einem geschmeidigen Sprung die unterste linke Fensterluke erreichen. Mir war so eine Akrobatik unmöglich. Und Erik wohl auch. Aber bei ihm war ich mir nicht mehr so sicher. Ich blieb stehen, ratlos. Vermutlich starrte ich mehrere Minuten lang die Mauer an. Der Heimweg würde mir nach diesem Misserfolg noch länger werden. Da hörte ich etwas. Psst! Ich gestehe gern, dass ich zusammenzuckte. Da hatte jemand mich gemeint, aber ich konnte niemanden entdecken. Aber was zum Teufel, Erik, bist du nicht eben schon gekommen? Verwirrt sah ich mich um. Nichts. Absolut nichts. Komm schon rein, sagte die Stimme. Mit einem metallischen Geräusch, als würde eine große Spiralfeder aufschnappen, öffnete sich die Schmalseite des Containers und ich trat ein. Casino Monokowski. Der Container war von außen ein Container. Von innen war er das Entree zum Casino Monokowski. Die Gorillas an der Tür nickten mir zu. Für sie war ich mein Zwillingsbruder. Der Container selbst ist nichts, was man beschreiben muss. Er sah auch von innen wie ein Container aus. Mit dem Unterschied, dass es an der Längsseite eine Öffnung gab, die in das Haus führte, neben dem der Container stand. Ich ging hinein und blieb nach einigen Schritten mit offenem Maul stehen. Etwas Ähnliches hatte ich noch nie gesehen. Genauso groß wie das Innere der Sagrada Bastante. Oder wie ein leergefegtes Grand Divino. Die mächtigen Wände waren mit vergoldeten Vorhängen dekoriert und der Fußboden mit dunkelrotem Teppich bedeckt. Gefüllt mit unendlichen Reihen von rasselnden, blinkenden Spielautomaten und unzähligen runden Pokertischen, großen Roulette-Tischen und hohen Blackjack-Tischen, die wie Halbmonde geformt waren. Hier und da zwischen Tischen und Maschinen gab es lange Bartheken, deren Spiegel alle Tricks der Pokerspieler entlarvten. Ein beabsichtigtes Chaos, voller Stofftiere. Trotz der enormen Räumlichkeit des Saales waren es die Gäste, die das Bild dominierten. Säugetiere und Schlangen, Vögel und Fische, Katzentiere und Hunde, Raubtiere und Fantasietiere.
Das Lärmniveau war ohrenbetäubend. Das Gerassel der einarmigen Banditen, das Klirren von Gläsern und Flaschen, das Geraschel der Geldscheine auf den Pokertischen und die unterdrückten Seufzer verhaltener Erwartung. Die Düfte machten mich schwindlig. Zigarren und Zigarettenrauch, Parfum und Schweiß, Hybris und Nervosität. Ich wurde von den Eindrücken überschwemmt, aber ich widerstand ihnen. Langsam drängte ich mich zu einer Bartheke durch und bestellte mir eine Limonade. Der Barkeeper, der mich offenbar auch für meinen Zwillingsbruder hielt, lächelte amüsiert, aber freundlich. Irgendwo hier drinnen war Erik. Was sollte ich sagen, wenn ich ihn fand? Welche von allen Anklagen, die ich formuliert hatte, taugte, laut ausgesprochen zu werden, ohne dass ich mich mehr demütigte als den, den ich anklagte? Vielleicht war es besser, in die Wirklichkeit zurückzukehren und Eriks Erlösung Odenrik und der Kirche zu überlassen. Aber er war mein Zwilling. Das Band zwischen uns war stark. Ich nahm einen Schluck von meiner Limo und wäre fast explodiert. In einer Fontäne spuckte ich den Alkohol über die Bartheke. In meiner Kehle brannte ein Höllenfeuer. Ich war 16 Jahre alt. Zu Hause hatte ich noch nicht einmal Rotwein probiert. Ich wischte die ätzende Flüssigkeit von meinen Lippen und machte mich bereit, den Barkeeper auszuschimpfen, als mir das Selbstverständliche klar wurde. Es war Erik, der hier trank. Er trank bereits Alkohol. Meine Bestellung, die Limonade, hatte der Barkeeper für einen Witz gehalten. Ich war noch ganz durcheinander, als mir jemand auf die Schulter klopfte. Ich drehte mich um. Hinter mir stand ein Chinchilla.
»Tisch 23«, sagte er. »Es eilt.«
Ich verstand nichts und antwortete nicht.
»Es eilt«,
wiederholte der Chinchilla irritiert.
»Beweg dich mal!«
Ich schüttelte den Kopf. Es war sinnlos, auch nur so zu tun, als hätte ich verstanden, was er von mir wollte.
»Es ist ein Hund. Er hat jetzt lange genug gewonnen«,
erläuterte der Chinchilla.
»Hier geht's um viel Geld. Ich hab dich gesucht.«
Endlich schien meine Verwunderung passend.
»Nikolas Taube hat dich entdeckt«,
erklärte der Chinchilla und wies mit dem Kopf zur Decke, als wäre Nikolas Taube Magnus höchstpersönlich. Der Chinchilla legte eine Hand auf meine Schulter und schob mich von der Theke weg. Ich sagte immer noch nichts. Das schien ihn nervös zu machen.
»Taube beobachtet uns«,
flüsterte er mir ins Ohr, während er mich weiter vor sich herschob, als wäre ich ein Pflug.
»Mach ein Ende mit dem Hund! Schnell!«
Damit erreichten wir den Tisch, der 23 sein musste, denn die Hand auf meiner Schulter war plötzlich weg. Ich drehte mich um. Der Chinchilla war verschwunden. Vor mir stand ein hoher Tisch, an dem drei Tiere Karten spielten. Eines von ihnen war ein Hund, und vor dem Hund türmte sich eine ganze Bergkette Spielchips. Ich kannte das Hasardspiel nicht, aber ich war nicht blöd. Ich begriff, dass die Chips Geld darstellten. Ich begriff, dass es meine, oder besser gesagt meines Zwillingsbruders, Aufgabe war, gegen diesen Hund zu spielen und ihn zu besiegen. Ich setzte mich auf einen der leeren Stühle am Tisch. Der Hahn, der die Karten austeilte, schob mir sofort einige Stapel Chips zu. Dann verteilte er die Karten. Jeder bekam zwei. Der Spieler rechts von mir nickte, und der Hahn legte ihm eine dritte Karte hin. Ich wusste nicht, was das bedeutete.
»Karte?«
fragte mich der Hahn. Ich nickte. An dem Tag, an dem der grüne Pickup uns bringt, sind wir alle gut. Davon bin ich fest überzeugt. Erst später werden wir Versuchungen ausgesetzt. Sie führen zu Handlungen, die Konsequenzen haben, die wir, falls wir nicht aufpassen, als böse empfinden werden. Wir tragen alle die Voraussetzung in uns, zu einem Diktator zu werden, oder zu einem Sadisten oder sogar zu einem Psychopathen. Deswegen lebe ich im Lakestead-Haus, wie ich lebe. Vorsichtig. Das klingt hochtrabend und ich schäme mich nicht. Ich habe mein Leben dem Gutsein geweiht. Die Konsequenzen sind unendlich umfangreicher, als ich mir vorgestellt hatte, aber ich bereue nichts. Die Wände in meinem Zimmer sind von einem kühlen Hellblau. Einen großen Teil meines Lebens verbringe ich in diesem Raum. Das war zwar keine Absicht, ist aber logisch.
Das Böse steckt in Erlebnissen, niemals in Absichten. Eine klassische Frage ist die, wie böse die böse Absicht, die zu einer guten Tat führt, wirklich ist. Man kann die Überlegung auch umdrehen und sich fragen, wie gut eine gute Absicht, die zu bösen Konsequenzen führt, wirklich ist. Für mich spielt das keine Rolle. So etwas darf Faduks Odenrik herausfinden. Meine Definition des Bösen ist einfach. Böse ist, was das Opfer empfindet. Sonst nichts. Der Diktator, der Sadist und der Psychopath werden nicht von bösen Absichten getrieben. Das reine Böse empfinden ihre Opfer. Wenn dem Opfer der Plan des Diktators, die Anlagen des Sadisten oder die Kindheit des Psychopathen bekannt wären, dann würde es das, was es erlitten hat, nicht böse nennen. Das Opfer würde von Schicksal sprechen, von Pech oder der Meinung sein, dass es irgendwas in die Quere gekommen war. Das reine Böse ist ein Resultat, keine Absicht. Das reine Böse muss aus der Sicht des Opfers ungerecht sein. Das reine Böse ist eine Empfindung. Auf dem Tisch lagen schon Kreuz 6 und Pik Dame. Der Hahn gab mir Kreuz 8, als ich um eine weitere Karte bat. Dann war die Runde vorbei. Ich hatte gehofft, die Regeln während des Spiels durchschauen zu können, aber das misslang. Allerdings kam es mir vor, als wäre der Hund mehr Chips losgeworden als ich. Der Hahn verteilte weiter Karten. Wir schoben unsere Chips vor, nahmen unsere Karten auf. Dann war es Zeit für die nächste Runde. Ich hatte keine Ahnung, was ich hier abspielte. Aber der Hund, genau wie die anderen am Tisch, wurde immer wütender. Ihre Wut richtete sich gegen mich.
»Was zum Teufel treibst du da eigentlich?«
zischte der Hund. Ich zuckte mit den Schultern. Doch bevor Schlimmeres passieren konnte, tauchte plötzlich der Chinchilla an meiner Seite auf. Mit einem diskreten Nicken forderte er mich auf, den Spieltisch und meine Chips zu verlassen. Er stellte dieselbe Frage wie der Hund, nur etwas leiser.
»Was zum Teufel treibst du da eigentlich?«
Gemeinsam verließen wir Tisch 23.
»Bist du verrückt geworden?«
fragte er.
»Noch ein paar Runden und wir hätten dich raustragen können.«
Ich schwieg. Wir gingen langsam, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Im Casino Monokowski bewegen sich alle langsam. Die Wärme, vielleicht der Alkohol, aber vor allem die Menge an Tieren zwang einen, behutsam zu sein. Wir bogen nach rechts in einen langen Korridor ab, in dem Spielautomaten einen ohrenbetäubenden Lärm von sich gaben.
»Nimm das«,
flüsterte der Chinchilla ganz nah an meinem Ohr und steckte mir ein Päckchen zu. Er war so flink, dass ich es schon in meiner Tatze hielt, bevor ich es überhaupt registriert hatte. Es war nicht größer als eine Streichholzschachtel, weißes Einschlagpapier und dickes beigefarbenes Klebeband.
»Es ist für Otto. Er sitzt ganz hinten im Saal der Dämmerung.«
»Otto?« fragte ich.
»Was hast du heute Abend genommen?«
fragte der Chinchilla irritiert und blieb am Ende des Spielautomatenkorridors stehen.
»Otto Orang-Utan, im Saal der Dämmerung. Soll ich dich hinführen?«
Bevor ich seinen Vorschlag annehmen konnte, drehte er sich um und ging weg. Da stand ich mit einer kleinen weißen Schachtel in der Tatze und wusste nicht, was ich tun sollte. In meinen Ohren schrillte das Geratter. Ich war ganz benommen von meinen Erlebnissen am Spieltisch und auf meinen Lippen lag noch immer der Geschmack von Alkohol. Sollte ich aufgeben und nach Hause gehen? Das war eine Möglichkeit. Die Ereignisse überrollten mich unkontrollierbar und mir war körperlich übel von der Gier nach Geld und Alkohol, die in der Luft hing. Zwar war ich noch nicht auf Erik gestoßen, aber vielleicht war das besser so. Ich hatte sein Geheimnis entdeckt. Es erfüllte mich mit Scham und Ekel, und ich beschloss, nach Hause zu gehen. Doch so einfach würde das nicht sein. Dieser schicksalsträchtige Abend im Casino Monokowski war eine Vorankündigung für den Rest meines Lebens. Psychosomatische Krankheiten, vorherbestimmte Schicksale und Religiosität, bei allem dreht es sich um den Glauben. Es geht darum, genügend Fantasie zu haben, um die Wirklichkeit in die Fesseln des Glaubens zu zwängen. Wenn ich meine Tage mit der Suche nach Zeichen verbringe, finde ich sie schließlich. Vielleicht ist es dasselbe mit der Nacht im Casino. Vielleicht habe ich ihr im Nachhinein mehr Bedeutung beigemessen, als sie hatte. Vielleicht nicht. Das Casino Monukowski wirkte auf den ersten Blick wie ein einziger gigantischer Raum. Es zeigte sich, dass es mehr war. Vom Ende des Korridors bis zum Ausgang war es ein ziemlich weiter Weg. Langsam bewegte ich mich gegen den Strom, den Blick auf den Boden geheftet, um all die Bekannten zu vermeiden, die Eriks, aber nicht meine waren. Meine Strategie war einfach. Ich ging an einer der Außenwände entlang. Sie musste mich doch irgendwann zum Ausgang führen. An den Wänden hingen goldene Stoffbahnen. Sie dämpften die Geräusche im Raum und verliehen den lasterhaften Tätigkeiten eine gewisse Klasse. Ich nahm an, dass die Wände hinter den Vorhängen aus unverputztem Zement bestanden. Deswegen war ich erstaunt, als der goldene Stoff plötzlich beiseite geschoben wurde und in dem Spalt der Kopf einer Gazelle auftauchte. Sein rechtes Horn war in der Mitte abgebrochen und seine Augenwimpern waren so lang, dass ich einen Moment glaubte, es handle sich um ein Weibchen. »Komm«, flüsterte die Gazelle und zeigte mit dem Horn hinter den Vorhang. Einen Augenblick erwog ich, ihn gar nicht zu beachten und weiter auf den Ausgang zuzugehen, beschloss dann aber vorsichtshalber, ihm zu folgen. Ich trat hinter den Vorhang. Dort befand sich ein weiterer großer Raum, jedoch mit normaleren Dimensionen. Tiere saßen an runden Tischen und spielten Karten, und die einzige Bartheke war an der Schmalseite angebracht. Die Gazelle schob mich beiseite, sodass wir im Schatten standen, in angemessenem Abstand zu den Kartenspielern. »Süßer, du bist nicht Erik«, sagte die Gazelle. Ich schwieg beharrlich. »Du bist nicht Erik«, wiederholte die Gazelle. »Nicht ärgerlich?« Er verwundert. Die Stimme war scharf und entschieden heller, als ich erwartet hatte. »Wir sind Zwillinge«, brachte ich schließlich hervor. »Was für eine Überraschung, Süßer!« Eine ironische Gazelle. Sein Lachen klang wie Schellengeläut. Er betrachtete mich schweigend. Ich wagte nicht, mich zu rühren. »Aber ihr seid euch nicht besonders ähnlich«, stellte er nach einer Weile fest. »Nur im Aussehen.« Ich nickte. Von diesem Abend an wusste ich, dass der Abgrund zwischen Erik und mir unüberbrückbar war. »Ich brauche das Päckchen, das du bekommen hast«, sagte er. »Du«, stammelte ich, »du bist doch nicht der Orang-Utan Otto.« »Scharfäugig wie eine Kobra«, sagte die Gazelle höhnisch. »Her mit dem Päckchen.« Die Gazelle griff mich mehr oder weniger an. Bevor ich reagieren konnte, steckte schon ein Huf in meiner Hosentasche und ich zuckte erschrocken zurück. Dabei bekam ich wohl ein Stück Vorhang zwischen die Tatzen, denn ich stolperte und fiel rückwärts hin. Nicht heftig, eher setzte ich mich. Der Gazelle schien es egal zu sein, ob uns jemand sah. In seinen Augen leuchtete die gleiche Begierde, wie ich sie bei jedem zweiten Tier hier drin gesehen hatte. Ich muss sagen, es erschreckte mich. »Wir können es auf zweierlei Art machen«, sagte er. »Entweder gibst du mir das Päckchen freiwillig, oder ich habe zuerst ein bisschen Spaß mit dir. Und dann nehme ich mir das Päckchen.« Ich schüttelte den Kopf. Die Glut in seinen Augen war so intensiv, dass ich wegschauen musste. So entdeckte ich meine Rettung. Erik kam auf uns zu. Bevor ich antworten konnte, legte mein Zwillingsbruder der Gazelle eine Tatze auf den Rücken und murmelte etwas, das ich nicht verstehen konnte. Die Gazelle lächelte, ein einschmeichelndes und widerliches Lächeln. Dann zog er sich rückwärts in die Schatten der Vorhänge zurück und verschwand. Mein Bruder reichte mir seine Tatze. Ich nahm sie und stand auf. Damit hatte ich meine letzten Kräfte aufgebraucht. Wir standen einander gegenüber, starrten uns an und wussten nicht, was wir sagen sollten. In meiner Seele wurde ein Ruf formuliert, ein Hilfeschrei, und ich begriff, dass es Eriks war. Es war Eriks Schrei, der in mir rief. Ich presste die Lippen zusammen. Dann drehte ich mich um und stolperte so schnell ich konnte zum Ausgang. Draußen auf der Straße rannte ich weiter. Ich lief den ganzen Weg nach Hause. Ich lief die Treppe zu unserem Zimmer hinauf, und es war mir egal, dass Mutter und Vater mich hören konnten. Erik behauptet, ich laufe noch heute.
Tom Krähe ließ den Schraubenzieher fallen. Er polterte mit einem hörbaren Knall auf den Boden. Erik Bär erstarrte im Schritt.
Die Angst paralysierte ihn. Einige Meter entfernt zeichneten sich Sam Gazelles und Marek Schlanges Silhouetten in dem dunklen Zimmer ab. Vor einer knappen Minute waren sie in das Hotel Esplanade eingebrochen. Das Wetter war über Mitternacht und von den Chauffeuren war seit mehreren Stunden weder etwas zu sehen noch zu hören gewesen. Sie müssten hier also sicher sein. Aber sie waren beim Tod eingebrochen. Wenn sie entdeckt wurden, konnte ihnen weder die Polizei noch der Staatsanwalt helfen. Dann waren sie verurteilt. Die Sekunden vergingen. Das Fallgeräusch des Schraubenziehers setzte sich fort durch das dunkle Gebäude. Erst als der Laut in jede Ecke und jeden Winkel gedrungen war und nichts passierte, wagte es Erik, die Tatze wieder auf den Boden zu setzen.
»Wir machen weiter«, flüsterte er Tom-Tom zu.
Die große Krähe nickte und zusammen mit Gazelle und Schlange betraten sie den Wohnsitz der Chauffeure. Nach der sensationellen Entdeckung, dass die Chauffeure nur im Abstand eines Flügelschlages von der Yalas Arch entfernt wohnten, hatten die vier Stofftiere das Hotel Esplanade beobachtet. Es war ein ganz normales Haus, grau-weiß meliert, aber mit einer auffallenden Eigenschaft. Zur Straße hin hatte es weder Türen noch Fenster. Abgesehen von dem geheimen Garagentor, das die Fassade war, gab es keinen Eingang.
»Aber wir müssen da verdammt nochmal rein«, stellte Krähe clever fest. »Wie sollen wir sonst an die Liste kommen?«
»Das wird sich klären«, antwortete Erik Bär.
»Wir verhalten uns ein paar Tage still, finden ihre Gewohnheiten heraus und versuchen abzuschätzen, wie es mit ihrer Widerstandskraft aussieht. Schlange wird sich einen Plan ausdenken. Oder, Marek?«
Schlange grunzte. Er war nicht sicher, ob Erik ihm schmeichelte oder ihn auf den Arm nehmen wollte.
Sie machten einen Zeitplan. Da die Chauffeure nur nachts arbeiteten, waren die vier aus der Yalas Arch gezwungen, ihren Tagesrhythmus zu ändern. Erik gab die geliehenen Autos zurück, behielt jedoch den grauen Kombi. Der war perfekt für die Fahndungsarbeit geeignet, neutral und langweilig und kaum zu identifizieren. Sie parkten das Auto schräg gegenüber des geheimen Garagentors und wechselten sich mit der Beobachtung ab. Jeder von ihnen verbrachte Stunden im Wagen und notierte jede Bewegung. In der Abenddämmerung öffnete sich das Tor zu der geheimen Garage und die roten Pickups kamen herausgefahren. Kurz vor der Morgendämmerung kehrten sie zurück. Dazwischen? Nichts. Vor der dritten Nachtwache beschaffte Erik eine Kamera mit einem starken Zoom und einem noch lichtempfindlicheren Objektiv, das auch in der Dunkelheit funktionierte.
»Wir müssen herausbekommen, wer die Chauffeure sind«, sagte der Bär zu seinen Freunden. Tom-Tom behauptet, es sind Stofftiere, genau wie wir. Vielleicht können wir sie in einem der Fenster entdecken. Und wenn nicht, sollten wir sie fotografieren, wenn sie aus der Garage fahren.
Okay, Sam zuckte mit den Schultern. Aber warum?
Sie saßen gerade beim Frühstück am Küchentisch. Ein Toastbrotkrümel mit Orangenmarmelade blieb in Sams Mundwinkel hängen und seine lange rote Zunge fing ihn ein.
Ich habe keinen genauen Plan, gab Erik zu. Eins ist klar, je mehr wir herausfinden, umso besser.
Vielleicht, sagte Schlange, vielleicht auch nicht. Es gibt Momente, da kann der Mangel an Information genau das...
Außerdem habe ich's verdammt satt, auf die blöde Fassade zu starren, unterbrach ihn Erik gereizt. Aber wer meint, etwas Wichtigeres zu tun zu haben, kann es ja lassen.
Ein Punkt für dich, Liebling, kicherte Sam.
Schlange seufzte. Er wusste, dass er es sein würde, der die Fotos entwickelte. Er war der Einzige, der das konnte. Am nächsten Morgen hatten sie das, und wie sich zeigen sollte, einzige, messerscharfe Bild von Chauffeur Tiger. Es war ein glücklicher Zufall. Das Licht war von einer Motorhaube reflektiert worden und die Fahrerkabine des Pickup im selben Moment erhellt, als Schlange zufällig auf den Auslöser drückte. Die Kamera hatte er auf der Armatur über dem Lenkrad gestellt. Doch erst, als er das Bild entwickelte, wurde ihm klar, was er fotografiert hatte. Das Motiv, das langsam im Entwickler hervortrat, wurde schärfer und schärfer. Er nahm das Fotopapier aus der Flüssigkeit und hängte es zum Trocknen auf. Was er dann entdeckte, hinderte ihn daran, den Rest des Films zu entwickeln. Von der Trockenleine starrte Chauffeur Tiger geradewegs in Schlanges schmale Augen und durch sie hindurch in seine Seele. Das Gesicht des Tigers war mächtig. Der Pelz ergraut und abgewetzt, aber der Blick war hart und kalt. Ein Blick, der alles gesehen hatte. In seinem ganzen Erwachsenenleben hatte Marek Schlange mit dem Zweifel an seiner eigenen künstlerischen Begabung gekämpft. Dem unbarmherzigen Blick des Chauffeur Tigers blieb nichts verborgen. Schlange zuckte zurück, schockiert und ängstlich, und schlängelte aus dem Badezimmer, das er als Dunkelkammer eingerichtet hatte. Das Flurlicht zerstörte die noch nicht entwickelten Negative im Bad. In der folgenden Nacht konstatierten die Freunde, dass es vermutlich nur 3 Chauffeure gab, den Tiger und 2 Wölfe. Vielleicht machten sie Schichtdienst und später würden diese 3 vielleicht von 3 anderen ersetzt werden. Auch die Wölfe wirkten nicht gerade charmant, aber trotz ihrer gelben, scharfen Zähne und ihrer verächtlich hochgezogenen Lefzen war es Chauffeur Tiger, der in Sams, Eriks, Schlanges und Tomtoms Albträumen auftauchte. Es war der Gedanke an ihn, der sie davon abhielt, gleich in das Hotel einzubrechen. Das wagten sie erst einige Tage später. Sie gelangten in eine Art Wohnzimmer. Es war groß, dunkel und verlassen.
»Schlange und Sam, ihr nehmt euch die rechte Seite vor, wir nehmen die linke«,
flüsterte Erik mit einer Tatzenbewegung. Sie wussten nicht, wonach sie suchten. Die Todesliste konnte ein Zettel voller Kaffeeflecken auf einem Nachttisch sein, aber genauso gut ein Dokument in einer Ledermappe, die in einem Geldschrank eingeschlossen war. Sie hatten auch die Möglichkeit diskutiert, dass die Chauffeure die Liste mit in den roten Pickup nahmen. Erik machte einige Schritte auf die linke Tür zu. Hinter sich hörte er Tomtom, während Schlange und Gazelle nach rechts schlichen.
»Wir müssen das blitzschnell hinter uns bringen«, zischte er. »Wir müssen hier weg!«
In den folgenden Minuten arbeiteten sie effektiv. Bär Seite an Seite mit Krähe. Es war leichter, die Räume zu durchsuchen, als Erik gedacht hatte. Die Chauffeure besaßen kaum Möbel und sehr wenig persönliche Habe. Die Staubflusen in den Ecken verrieten, dass ihnen Putzen kein Grundbedürfnis war, aber es gab wenige Winkel, wo man Sachen verstecken konnte. Als Erik und Tomtom nach einer knappen Viertelstunde in das Wohnzimmer zurückkehrten, wo Schlange und Sam schon warteten, waren sie ziemlich sicher, dass sie nichts übersehen hatten.
»Nichts«, flüsterte Schlange.
»Wir auch nicht«, antwortete Tomtom.
»Jetzt hauen wir ab«, sagte Sam.
Gazelle zitterte am ganzen Körper. Er hatte schon gezittert, als sie vor einer halben Stunde die Leiter an ein Fenster im 2. Stock angestellt hatten. Das Fenster war angelehnt gewesen, seit sie mit der Beobachtung des Hotels begonnen hatten. Als Gazelle hinaufkletterte, hatte die Leiter so gebebt, dass Krähe seine ganze Kraft hatte aufwenden müssen, um sie festzuhalten.
»Wir finden keine Liste. Es gibt keine Liste. Wir leben immer noch. Wir hauen ab«, sagte Sam.
Erik nickte. Es blieb ihnen ja auch nichts anderes übrig. Sie gingen zu dem Eckzimmer mit dem offenen Fenster zurück. Die Leiter hatten sie hinaufgezogen. Jetzt führten sie das umgekehrte Manöver aus, um auf die Straße zurückzukehren.
»Ein Fiasko«,
murmelte Marek Schlange wenige Minuten später auf dem Weg zurück zur Yallas Arch.
»Wir leben noch«, sagte Gazelle. »Das muss man schon als Erfolg betrachten, Alter.«
Am Dienstagmorgen, dem 13. Mai, nur 5 Stunden, nachdem sie von ihrem erfolglosen Einbruch im Hotel Esplanade zurückgekehrt waren, hämmerte es an der Tür zu Sams Wohnung. Sam, Schlange und Erik schossen von ihren Schlafplätzen hoch, als würden sie aus demselben Albtraum geweckt. Tomtom hatte sich schon vor einer halben Stunde zum Aufstehen gezwungen und war einkaufen gegangen. Genau wie für die Nachtwachen gab es auch einen Zeitplan für Einkäufe. Heute war Tomtom an der Reihe. Es klopfte erneut. Erik und Schlange sahen Sam auffordernd an, der mit einem unwilligen Gemurmel aufstand, seinen Morgenrock anzog und zur Tür latschte.
»Verschwindet«, rief er. »Der Laden ist geschlossen. Ihr müsst euch woanders erniedrigen.«
Das führte zu neuerlichem energischen Klopfen, und mit einem schweren Seufzer öffnete Sam Gazelle die Tür einen Spalt. Doch bei einem Spalt blieb es nicht. Mit einem gewaltigen Stoß wurde Sam in die Wohnung geschubst. Er stolperte rückwärts und fiel krachend auf die Seite. Erik und Schlange sprangen aus ihren Betten. Aber bevor sie sich retten konnten, standen schon Nikolas taubes Gorillas im Zimmer und starrten sie an. Und mit gewisser Eleganz spazierte Taube hinein in den Tumult, den Blick auf Erik Bär geheftet und mit einem verächtlichen Lächeln in den Schnabelwinkeln.
»Das sieht ja nicht gerade hoffnungsvoll aus«,
sagte er und ging zum Küchentisch, zog einen Stuhl heran und setzte sich. Die beiden Gorillas standen je an einer Seite der Tür, der rote rechts. Sam rappelte sich mühsam vom Fußboden auf und versuchte, etwas Würde zu bewahren.
»Nikolas Taube«, sagte er und kicherte freundlich. »Wie nett!«
»Die Zeit vergeht«,
unterbrach ihn Taube und sah Erik an, als würde Gazelle gar nicht existieren.
»Ich kann nicht behaupten, dass mir deine Fortschritte imponieren.«
Seine ganze Konzentration war auf Erik Bär gerichtet. Sam schritt zur Anrichte mit der Absicht, Taube etwas zu trinken anzubieten. Marek Schlange stand neben seiner Matratze im hintersten Teil der Wohnung und beobachtete die Entwicklung der Ereignisse.
»Du weißt«,
sagte Taube,
»Zeit ist genau das, was ich nicht habe.«
»Es mag ja so scheinen, als täte sich nichts«, begann Erik, sich zu verteidigen. »Aber das stimmt nicht. Wir haben tatsächlich...«
Nikolas Taube hob abwehrend einen Flügel. Er war nicht gekommen, um sich Eriks Entschuldigungen anzuhören.
»Es ist ja nicht so«,
sagte Taube,
»dass ich mich nicht auf dem Laufenden halte.«
»Möchtet ihr etwas trinken? Eine Tasse Tee, Wasser, etwas Gehaltvolleres?«,
fragte Sam.
»Ich gehe davon aus, dass du dich auf dem Laufenden hältst«, antwortete Erik. »Alles andere wäre... sonst wärst du nicht du. Aber es ist trotzdem...«
Erik breitete die Tatzen aus. Die Stimmung im Raum war wachsam. Eben erst hatte Schlange jeden Muskel in seinem dünnen, kurzen Körper angespannt, bereit, sich unter die Matratze oder woanders hinzuschlängeln, um nicht gesehen zu werden. Aber mit jedem Wort, das zwischen Bär und Taube gewechselt wurde, entspannte er sich. Er stand nicht im Fokus des Besuchs. Solange die Gorillas sich nicht rührten, erinnerten sie eher an Statuen. Und Nikolas Taube war wie immer distanziert auf eine übertierliche Art. Der Einzige, der die nervöse Energie aufrechterhielt, war Sam, der mit viel Geschepper etwas im Kühlschrank suchte. Er hatte auf eigene Faust beschlossen, Nikolas Taube ein Glas Wasser zu servieren.
»Und das Schlimmste ist«,
sagte Taube,
»dass ich keinesfalls sicher bin, ob du dich überhaupt anstrengst.«
Sein Tonfall klang ein wenig abwesend. Er sah Erik nicht an, sondern ließ den Blick durch das Zimmer schweifen, als suchte er nach etwas.
»Ich mich nicht anstrengen?«, wiederholte Bär gereizt. »Ich wohne in einem Schweinestall in Jock. Ich habe die Nacht zum Tag gemacht, um...«
»Du verstehst mich nicht«,
unterbrach ihn Taube.
»Es geht nicht darum, was du tust, sondern darum, was du herausfindest.«
Und mit einer überraschenden Intensität bohrte er seinen Blick in Bär, der widerwillend zurückzuckte. In Nikolas Taubes normalerweise unergründlichen Pupillen war eine Verzweiflung, die Erik noch nie gesehen hatte und die er nie wiedersehen wollte. So rabenschwarz und unbarmherzig.
»Ich glaube, ich muss deutlicher werden«,
sagte Taube mit leiser Stimme. Ein kaum wahrnehmbares Nicken. Und dann ging es los. Die beiden Gorillas stampften wie zielsichere, wenngleich langsame Roboter die wenigen Schritte auf Erik Bär zu und packten seine Tatzen. Der nervöse Sam ließ das Glas Wasser fallen, das er endlich gefüllt hatte. Mit dem lauten Klirren von zersplitterndem Glas hatte Nikolas Taube blitzschnell eine Automatikwaffe unter seinem Flügel hervorgezaubert und richtete sie auf Sam. Aber dann erkannte er, was passiert war. Ohne eine Miene zu verziehen, steckte er die Waffe zurück in sein Federkleid und wandte sich wieder zu Erik Bär um. Auf diese Sekunde der Verwirrung hatte Marek Schlange nur gewartet. In dem Augenblick, als das Wasserglas auf dem Boden aufgeschlagen war, hatte sich Schlange an den Gorillas vorbeigeschlängelt und war, als Taube seine Waffe zog, schon auf dem Weg die Treppe hinunter. Erik sah Marek nach. Von der miesen Schlange war eigentlich nichts anderes zu erwarten, dachte er. Nikolas Taube machte sich nicht einmal die Mühe, einen Gorilla hinterherzuschicken, um das Reptil zurückzuholen. So unwichtig war Marek in Taubes Augen.
»Deutlicher zu werden ist wichtig«,
fuhr Taube fort, als wäre gar nichts passiert.
»Und ich frage mich, ob du begriffen hast, dass es in dieser Geschichte einen Zeitfaktor zu berücksichtigen gibt.«
»Selbstverständlich habe ich...«
begann Erik, kam aber nicht weiter, weil ihm einer der Gorillas einen Schlag in die Magengrube versetzte, mit einer solchen Kraft, dass Erik die Luft wegblieb. Die Überraschung trug das ihre dazu bei. Seine Beine versagten, und plötzlich war es der Gorilla, der ihn aufrecht hielt.
»Es eilt! Also Dalli!«
sagte Taube. Der nächste Schlag traf ihn über dem Auge, auf die Augenbraue. Bevor Erik nachfühlen konnte, kam der nächste, ging die Schläfe und dann spürte er den Schmerz im Magen. Er musste husten und sah nicht die Watte, die aus seinem Mund kam, aber Sam begann zu schreien.
»Halt's Maul, du Einfallspinsel!«
Zum ersten Mal sprach Taube jemand anderen im Zimmer an. Er tat es mit leiser, aber energischer Stimme. Sam verstummte sofort. Der Gorilla ließ Erik Bär los und der fiel mit einem dumpfen Geräusch zu Boden. Erik versuchte, bei Bewusstsein zu bleiben, aber es gelang ihm nicht. Sams Wohnung schien Stück für Stück zu verblassen und stattdessen schwebte der Strand von Hillevi vor seine Augen. Mit einem angenehmen Rausch im Körper spazierte er am Wassersaum entlang, auf den verfallenen Bootssteg zu. Viele der besten Momente seines Lebens hatte er auf den undichten Planken am nördlichen Ende des Strandes verbracht. Vorsichtig balancierte er auf den Steg hinaus. Dort setzte er sich und ließ die Beine über den Rand hängen, die Tatzen 10 Zentimeter über der Wasseroberfläche. Das Meer lag dunkel und unendlich im Mondschein vor ihm und hob jedes Gefühl von Zeit und Entfernung auf. Und er wusste, dass es genau dasselbe Wasser war, das es dort schon vor Millionen Jahren gegeben hatte. So funktionierte der Kreislauf der Natur. Ewigkeit war genauso wenig erschreckend wie das Wasser, das unter dem Steg gluckste. Die Zeit war genauso unerbittlich zäh dahinfließend. Das Geräusch des plätschernden Wassers erinnerte ihn unerwartet an Nikolas Taubes Stimme.
»Es wäre schade, dich jetzt zu zerfetzen«,
hörte Erik das Wasser sagen.
»Aber die Zeit verrinnt, und ich habe gedacht, sollte es dir schwerfallen, das richtige Gefühl für diesen Auftrag zu kriegen, gibt es ja ein paar Kleinigkeiten, zu denen ich dein Kaninchen schon jetzt benutzen könnte. Was meinst du? Sollen wir sie schon heute Abend ins Casino holen? Denk darüber nach.«
Falls Taube noch etwas sagte, bevor er Sam Gazelles Wohnung verließ, so erfuhr es Erik nicht. Er versank wieder in seiner Bewusstlosigkeit. Schlange kehrte einige Stunden, nachdem Taube gegangen war, zurück. Er tat so, als wäre nichts Besonderes passiert. Erik saß verpflastert am Küchentisch. Sam kochte Mittagessen von den Sachen, die Krähe gekauft hatte.
»Schlange!« sagte Krähe. »Weißt du, was ich...«
Aber Erik brachte ihn zum Schweigen. Er bot Schlange den Platz an seiner Seite am Tisch an. Alle vier aßen schweigend und begannen erst beim Kaffee darüber zu diskutieren, wie es nun weitergehen sollte. Eine Stunde später waren sie sich einig. Marek Schlanges Theorie war einfach. Wenn die Chauffeure nicht nach eigenem Ermessen handelten, musste es eine Form von Kommunikation zwischen ihnen und ihren Auftraggebern geben. Statt nach der Liste zu suchen, was erwiesenermaßen fehlgeschlagen war, sollten Schlange, Bär, Gazelle und Krähe versuchen herauszufinden, wie die Information ins Hotel Esplanade gelangte. Sam hatte keine Schwierigkeiten, das Telefon im Hotel anzuzapfen. Technik war eines seiner Spezialgebiete und im Keller auf der Yalas Arch hatte er eine komplette Werkstatt. Wie Gazelle es genau anstellte, seine Geräte und Werkzeuge für die Arbeit zu nutzen, blieb allerdings unklar. Mühelos lokalisierte er die Telefonleitungen, die zum Esplanade führten, und auf eine kindlich einfache Art verband er sie so, dass alle ein- und ausgehenden Gespräche des Hotels auf einem Tonbandgerät aufgenommen wurden, das in Sams Wohnung stand. Es war jedoch eher unwahrscheinlich, dass jemand den Chauffeuren telefonisch Aufträge erteilte. Das Risiko für Missverständnisse oder abgehört zu werden war allzu groß. Und da in Jock keine Post mehr ausgetragen wurde, hielten die Stofftiere eher die Möglichkeit für wahrscheinlich, dass die Liste durch einen Kurier überbracht wurde. Daher beschlossen sie, die Beobachtung des Hotels zu intensivieren. Wenn sie es vorher nicht so genau genommen hatten, sorgte Erik jetzt für einen lückenlosen Stundenplan. Niemand war besonders froh über den erweiterten Dienst, aber alle wussten, dass er nötig war. In den einsamen Stunden der Nacht schluckte Sam Gazelle Pillen in einem Maß, das schwer an seinen Verstecken und Vorräten zehrte. Erik grübelte und litt, dachte an Emma Kaninchen und sehnte sich nach ihr. Schlange verbrachte die Zeit mit intellektuellem Nonsens und Selbstprüfung. Einer Form der Selbstprüfung, die in den Nachwirkungen der Nacht noch mehr wie Nonsens wirkte als der Nonsens selbst. Tom Krähe war allerdings derjenige, den es am meisten quälte, Stunde um Stunde dazusitzen und auf die dunkle Backsteinfassade des Hotels zu starren, wo von dem Moment, in dem der rote Pickup das Gebäude einige Minuten nach Sonnenuntergang verließ, bis zu seiner Rückkehr einige Minuten vor der Morgendämmerung nichts passierte. Tom war eine schlichte Seele, aber er war nicht gern allein. Das mochte er überhaupt nicht. Mit den Jahren hatte er gelernt, sich nach einem bestimmten Muster mit einer Reihe leerer Rituale abzulenken. Er kochte, wusch ab und guckte sogar Fernsehen. Muster, die Disziplin erforderten. Die ehrgeizigen Handarbeitsprojekte waren ein Teil davon. Es galt, Stille und Einsamkeit zu bändigen. Wenn der Abend vorbei war, streckte ihn der Schlaf hin so schnell wie eine gerade Rechte. Und er brauchte sich nie an das zu erinnern, was gewesen war. Aber während er in dem grauen Wolga saß, kamen die Erinnerungen. Er hatte ja nichts anderes zu tun. Er erinnerte sich daran, wie eng es gewesen war, wie es an den Flügeln gescheuert hatte und wie das Licht durch die Ritzen im Boden gekrochen war. Er erinnerte sich an den Schmerz, die Angst. TomTom starrte intensiv auf die gegenüberliegende Fassade zum Esplanat und versuchte, die schrecklichen Gedanken in Schach zu halten, indem er sehr intensiv fahndete. Aber er war eine schlichte Seele. Er brauchte Zerstreuung. Und vor dem Hotel geschah nichts. Bis ins Schulalter hatte er geglaubt, die Angriffe wären echt. Nur sein Papa konnte die warnenden Sirenen hören. Das war zwar seltsam, aber warum sollte Papa lügen? Papa war alles, was TomTom hatte. Mama war schon verschwunden, bevor er geliefert worden war. Sie kamen aus den Wäldern, sagte Papa. Die Feinde. Sie quälten Stofftiere, manchmal tagelang. Wenn man endlich starb, sagte Papa, konnte man nur froh sein. Aber TomTom brauchte keine Angst zu haben. Papa würde niemals zulassen, dass ihm ein Leid geschah. Deswegen mussten sie trainieren. Im Küchenboden gab es ein paar lockere Dielen. Wenn Papa die Sirenen hörte, sollte TomTom in die Küche laufen und sich in dem Hohlraum unter den Dielen verstecken. Aber da nur Papa die Sirenen hörte, wusste TomTom nie, wann es wieder soweit war. Wie hart Papa ihn auch bestrafte, TomTom lernte nie, die Sirenen zu hören. Die Sirenen in Papas Kopf. Unter den Dielen in der Küche war es eng. TomTom hatte kaum Platz. Aber das war egal. Der Sinn der Übung war, dass er so lange wie möglich still liegen blieb. Wenn er auch nur einen Pieps von sich gab, würde der Feind ihn entdecken. Dann würde der Feind die Dielen herausreißen und TomTom quälen. Alles war nur zu seinem eigenen Besten. Er lernte stundenlang still zu liegen. TomTom Krähe starrte auf das Hotel und versuchte an Schlange, Bär und Gazelle zu denken. Er versuchte in die Wirklichkeit, in den grauen Wolga und zu den schrecklichen Chauffeuren auf der anderen Straßenseite zurückzukehren. Aber wenige Minuten später war er wieder in dem engen Hohlraum unter dem Fußboden. Der Schmerz. Wenn der Feind trotz allem etwas ahnte. Wenn der Feind trotz allem etwas ahnte und anfing, nach einem Versteck unter den Fußbodendielen zu suchen. Wenn der Feind zum Beispiel kochendes Wasser über dem Fußboden ausgoss. Kochendes Wasser, das durch die Ritzen drang. Würde TomTom es dann auch noch aushalten, still zu bleiben? Kochendes Öl? Geschmolzener Zucker? TomToms Papa war einfallsreich am Kochherd. Er tat es zu TomToms eigenem Besten. Der Schmerz. Wenn die Morgendämmerung kam und die ersten Sonnenstrahlen über den Horizont kletterten, war die Nachtwache vorbei. Häufig fuhr der rote Pickup eine Stunde vor Sonnenaufgang in die Garage, aber manchmal wurde die Zeit nicht eingehalten. Tagsüber mussten die Chauffeure nach vollbrachtem nächtlichen Werk schlafen, und das galt genauso für Erik, Sam, Schlange und TomTom. Doch niemand fühlte sich in der Stunde der Morgendämmerung so erleichtert wie Krähe. Während der Wache, die die letzte der Stofftiere sein würde vor dem Hotel Esplanat, schlief Sam Gazelle ein. Das war kein Wunder. Vollgestopft mit zusammen und gegeneinander wirkenden Substanzen, die in seinem Körper herumflossen, war seine Chance, sich die ganze Schicht lang wachzuhalten, gleich null. Statt in der Morgendämmerung lautlos die Autotür zu öffnen und gelassen zurück in die schöne grasgrüne Yallas Arch zu spazieren, musste Sam, als er die Augen aufschlug, verwundert feststellen, dass der Tag schon angebrochen war. Das Morgenwetter war trübe geworden. Nicht mehr, aber er brauchte trotzdem eine Erklärung. Erik würde durchschauen, dass Sam eingeschlafen war, und Sam hatte keine Entschuldigung. Er quetschte sich aus dem Auto und versuchte, seine Gedanken zu sammeln. Die Gespenster seiner Albträume hatten sich noch nicht verflüchtigt, und das erschwerte es ihm, fadenscheinige Notlügen zu produzieren. Er schlug die Autotür zu und holte tief Luft. Vor seinen Füßen lagen ein paar Kippen, Vor nur einem Jahr hätte er sich gebückt und sie aufgehoben. Irgendwo in der Nähe hörte er das Geräusch einer eisernen Jalousie, die von einem Ladenbesitzer hochgezogen wurde. Und Sam war gerade im Begriff, nach Hause zu gehen, als sich das geheime Garagentor des Hotels unerwartet öffnete. Obwohl die Sonne aufgegangen war und der Tag begonnen hatte. Und aus der Garage kam nicht ein roter, sondern ein grüner Pickup.
Das war's. Nächste Woche geht's weiter. Auf unserem anderen Kanal, Lauscherlounge Hörspiel, läuft übrigens gerade die Hörspielserie Drei Mann in einem Boot. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfiehl uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscherlounge, alle Podcasts. Wort drauf.